Diejenigen, die bereits da waren beim ersten Teil von Hoffnungsvoll, durften ja schon drei ganz starke Gottesdienste mit Sascha Ernst erleben. Ich möchte alle herzlich begrüßen, die heute zum ersten Mal den Gottesdienst besuchen. Schön, dass ihr da seid. Diesem heutigen Karfreitag. Karfreitag, Karkara, Althochdeutsch, Kummer, Klage, Trauer. Vielleicht ist deine Stimmung gerade so. Denkst ja, trifft es gerade gut heute. Ich bin voller Klage, Kummer, Trauer. War vorgestern im Spital bei einem Mann, der einen Schlaganfall. Hab gestern ein Mail bekommen von einem Mann, der mir mitgeteilt hat, dass eine seiner Herzklappen nicht mehr funktioniert. Ich selbst hatte vorgestern auch eine kleine Operation, nichts Schlimmes. Aber trotzdem, unangenehm. Karfreitag. Aber vielleicht bist du ein bisschen englischer unterwegs. Und es ist heute für dich ein Good Friday. Wunderbar, alles super. Herrlich, ich wünsche dir, dass es immer so bleibt. Aber was ich uns allen wünsche, ist, dass dieser Freitag, dieser Karfreitag für uns alle von einem Kummertag zu einem guten Tag werden darf. Heute, in den nächsten Jahren, in alle Ewigkeit. Hoffnungsvoll. Das Thema heute ist grauenvoll oder liebevoll, warum Jesus sterben musste. Und wir schauen uns in dieser heutigen Predigt miteinander an, warum musste Jesus sterben? Und die Antwort auf diese Frage möchte ich natürlich geben anhand der Bibel. Die Bibel ist ja ein Buch mit mehreren Akten. Man kann sagen, es ist wie ein Drama. Es hat so verschiedene Akte. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, dann ist so der erste große Akt der Bibel, das war damals, als Gott diese Erde, dieses Universum geschaffen hat. Und Gott hat das einzigartig und wunderbar gemacht. Und wir sehen heute noch Spuren von dieser wunderbaren Schönheit der Schöpfung. Wir sehen das in der Natur, der Tierwelt, in den Sternen. Wir sehen so viel Wunderbares. Auch bei uns Menschen. Sehen, wie wir einzigartig und wunderbar geschaffen worden sind. Und ich wollte das mal in einer Kinderwoche vor vielen Jahren, noch nicht hier, wollte ich das meinen Kindern so richtig deutlich erklären. Gott hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Und ich habe das erklärt anhand von Analogien und Beispielen und illustriert und also wirklich mein Bestes gegeben. Am nächsten Tag kommt eine Mutter auf mich zu und sagt, du, meine Tochter hat gestern Abend noch gebetet, danke Gott, dass du mich so eigenartig geschaffen hast. Nun ja, vielleicht hast du manchmal aber genau dieses Gefühl so. Du schaust in den Spiegel und denkst, einzigartig, naja, siehst in dein Leben, denkst vielleicht an deine Schulzeit zurück, denkst daran zurück, wie schwierig es für dich war, eine gute Note zu schreiben oder wie schwierig es für dich war, Freunde zu finden, angenommen zu sein und du denkst an deine Begrenzung, an deine Beschränkungen im Leben. Unser Leben ist gezeichnet von Einschränkungen, Begrenzungen, Behinderungen, Krankheiten, ja sogar vom Tod. Du denkst an den schwierigen Umgang mit anderen Menschen, andere mit dir, aber vielleicht auch du mit ihnen. Deine eigene Art macht dir zu schaffen und du denkst, ja, ich bin vielleicht doch eher eigenartig als einzigartig. Das liegt aber nicht daran, dass Gott diese Welt nicht wunderbar geschaffen hätte, sondern es liegt am zweiten Akt. Theologen nennen diesen zweiten Akt den Sündenfall. Den Fall des Menschen. Der Mensch hat sich von Gott abgewendet und die Folge von diesem Sündenfall ist grauenvoll. Die Gemeinschaft mit Gott ist seither zerbrochen. Man kann sich das kaum vorstellen, aber es gab mal eine Zeit, da hatten die Menschen direkten Zugang zu Gott, konnten mit Gott sprechen, ihn sehen, mit ihm spazieren, austauschen. Dann kam dieser Bruch. Und das merken wir heute. Oder wenn wir beten, sagen mir manche, das ist wie Selbstgespräch führen irgendwie. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, du betest und es geht irgendwie nur bis zur Zimmerdecke. Du denkst, die Bibel sagt, wir sind von Gott getrennt. Dann seit dem Sündenfall zeichnet der Tod das Leben der Menschen. Interessant, oder? Gott hat den Menschen gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr ganz sicher sterben. Sie haben genommen, aber sie fielen nicht tot um. Nun, die Theologen haben sich da viele Gedanken gemacht. Warum sind die Menschen nicht gerade augenblicklich gestorben? Und man hat wie so dann prägnant formuliert, dass der Tod in diesem Moment in einer dreifachen Form in die Welt gekommen ist. Theologen zur damaligen Zeit haben das auf Lateinisch formuliert. Sie haben gesagt, der Tod kam in die Welt als Mors Spiritualis, so als geistlicher Tod. Wir Menschen sind seit dem Sündenfall von Gott getrennt, geistlich tot. Auch als Mors Corporalis, als körperlicher Tod. Jeder Mensch wird einmal leiblich sterben, aber auch jetzt merken wir schon, dass wir irgendwie jeden Tag ein bisschen sterbender sind. So. Wir merken das durch Begrenzungen, durch Beschränkungen, durch Behinderungen. Wir werden älter. Jeder, der älter ist, merkt der Körper irgendwie, ja, ich habe es auch schon gesagt, gell? Aber so die wirklich wirksame Anti-Aging-Creme wurde noch nicht erfunden. Also wir alle haben immer noch Aging. Wir werden älter und älter und irgendwann Mors Corporalis. Und jetzt kommt die heftigste Nachricht, die die Bibel hat. Ein Mensch, der geistlich tot ist, körperlich stirbt, der stirbt auch den Mors Eterna, den ewigen Tod. Die Bibel nennt das ewige Gottferne, die Bibel nennt das Hölle. Jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, ja, an die Hölle glaube ich schon lange nicht mehr. Nein, die Hölle. Ich muss euch ehrlich sagen, unter uns, ich habe auch größte Mühe, an die Hölle zu glauben. Sonntag geht es dann um die Zweifel, heute geht es ums Kreuz. Sonntag vielleicht dann mehr, auch zu meinen Zweifeln, meinen Fragen. Aber ich habe größte Mühe, an die Hölle zu glauben. Und ich möchte es eigentlich auch gar nicht glauben. Aber es gibt in der Bibel niemand, der öfter über die Hölle gesprochen hat, als Jesus selbst. Und ich habe mich mal entschieden, ihm zu glauben, egal was er sagt. Heftig. Die dritte Konsequenz dieses Sündenfalls ist, dass wir Menschen Sünder sind. Auch das keine Aussage, die man heute häufig hört oder gerne hört, aber es ist eine der Hauptaussagen der Bibel. Prediger 7, Vers 20 heißt es, es gibt keinen Menschen, der immer nur Gutes tut, ohne zu sündigen. In Psalm 14 und Psalm 53 steht, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. In Römer 3 steht, alle sind sie abgefallen. Alle ermangeln sie des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Die Bibel ist voll davon. Vielleicht denkst du jetzt, ja, also Sünder ist ein bisschen ein starkes Wort. Vielleicht betrifft das Einzelne, aber mich bestimmt nicht. Nun, im Glaubensgrundkurs gebe ich manchmal eine Hausaufgabe mit. Hausaufgabe, eine Woche lang nicht sündigen. Versuch's mal. Keine sündige Tat, okay. Kein sündiges Wort, schwieriger. Keinen sündigen Gedanken. Versuch's mal. Man wird merken, es gibt keinen Menschen, der die Forderungen, die Gott uns in den 10 Geboten gegeben hat, erfüllen kann. Jetzt denkst du vielleicht immer noch, aber mir gelingt das. Dann sagt die Bibel in Jakobus, Kapitel 4, Vers 17, wenn du weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht, dann ist es für dich Sünde. Also ich weiß sehr oft, was man noch Gutes tun könnte. Das ist die Ausgangslage. Diese Situation möchte Gott verändern und deshalb starb Jesus am Kreuz. Ich möchte mit uns lesen aus 2. Korinther 5, Vers 21. Da steht: Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war. Jesus hat ohne Sünde gelebt, ist dann schuldlos gestorben. Während seines Prozesses, so vor, während und nach der Kreuzigung, haben etliche darauf hingewiesen, dass Jesus ohne Sünde war. Kurzes Bibelquiz an uns alle, diejenigen, die die Karfreitagsgeschichte schon in- und auswendig kennen. Wer kann mir sagen, wer so in der ganzen Kreuzigungsgeschichte hat darauf hingewiesen, dass Jesus keinen Fehler hat, schuldlos ist, gerecht ist oder Gottes Sohn ist? Einfach hineinrufen. Pilatus, wie oft? Das war so der Richter, oder? Dreimal, könnt ihr nachlesen in der Karfreitagsgeschichte, dreimal sagt er, ich finde keine Schuld bei diesem Menschen. Nächste Gelegenheit, finde keine Schuld bei diesem Menschen. Dritte Gelegenheit, finde keine Schuld bei diesem Menschen. Dann der Hauptmann, er sagte, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Weiter. Der eine Verbrecher am Kreuz sagte, wir verdienen es, hier zu hängen. Er nicht. Weiter. Frau von Pilatus, sie warnte ihren Mann. Hab nichts zu tun mit diesem Gerechten. Seinetwegen habe ich sogar geträumt. Weiter. Genau, das ist der Hauptmann. Danke. Herodes. Pilatus sagt, auch Herodes fand keine Schuld bei ihm. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Nein, einer noch, der Judas Iskariot, sagte dann auch nachher, da, dieser war gerecht, ich nicht so, in diesem Sinn. Jesus hat ohne Sünde, ist er für uns gestorben. Also ich meine, als junger Mensch, habe ich manchmal so Geschichten gelesen von Menschen, die ungerecht verurteilt waren. So Ritus Digest und so, oder standen so diese Geschichten. Und ich habe mir damals so als Zwölfjähriger geschworen, ich werde mal Polizist. Um dann nur gerechte Urteile, also ich dachte, die Polizisten machen das, um dann, dass nur gerechte Urteile geschehen. Das hat mich innerlich so bewegt, das hat mich zornig gemacht, wenn da jemand in Amerika unschuldig im Gefängnis saß. Und jetzt lesen wir in der Kreuzigungsgeschichte, dass der Richter, oder? Der Richter, nicht einfach irgendeiner, sagt dreimal während des Prozesses, ich finde keine Schuld, finde keine Schuld, finde keine Schuld, okay, kreuzigt ihn. Oh, grauenvoll. Jesus war ohne jede Sünde. Wir hingegen, wir sind schuldig. Er wurde mit all unserer Schuld beladen. Für uns starb Jesus am Kreuz. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es: Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde blutig geschlagen. Wortwörtlich. Man hat Jesus, bevor man ihn kreuzigte, noch ausgegeißelt. Diese römischen Geißelschläger, das waren Professionelle, die haben so mit ledernen Riemen, die am Ende Bleistöcke trugen, gegeißelt. Geübte Geißelschläger konnten dem Opfer buchstäblich den Rücken freischälen, die Muskeln freimachen. Es war unglaublich schmerzhaft. Schwache Personen sind oft bei der Geißelung schon gestorben. Denn Jesus war 30, im besten Alter, der hat die Geißelung überlebt, aber er war dann sehr, sehr gezeichnet. So gezeichnet, dass er das Kreuz nicht mehr tragen konnte. Simon aus Kyrene musste ihm dann helfen. Und so lief Jesus mit Wunden übersät, so zum Schädelplatz, Golgatha, zur Richtstätte. Dort hat man ihm sehr wahrscheinlich die Hände durchbohren, dort hat man ihm die Füße durchbohren, alles am Boden. Dann hat man das Kreuz aufgerichtet und ich habe bei Wikipedia gelesen, dass oft, wenn man das Kreuz aufgerichtet hat, dann die Gelenke ausgerenkt sind. Und unglaubliche Schmerzen das schon verursacht hat. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Es war eine Strafe nur für die Sklaven und gemeinen Verbrechern, für die Ausländer, für die Feinde des Römischen Reiches. Und man hat diese Kreuze aufgestellt, dort, wo es sichtbar war, außerhalb der Stadt, wo die Menschen durchgingen. Da haben es Erwachsene gesehen, da haben es Kinder gesehen. Da haben die Erwachsenen wahrscheinlich gesagt, schau mal, das passiert, wenn man. Mach das nicht. War eine Warnung. Die Aufgehängten litten unter furchtbarem Durst, rasenden Kopfschmerzen, heftigem Fieber, Angstzuständen. Dann hat es bei den Kreuzen oft so einen Sitzpflock. Dieser Sitzpflock war aber kein Akt der Gnade, sondern dieser Sitzpflock verlängerte die Schmerzen. Denn am Kreuz, in dieser Hängelage, konnte man nicht atmen. Und so der Überlebensinstinkt bewirkt dann, dass der am Kreuz Hängende sich aufstützen will, auf den Nägel malen, um wieder atmen zu können. Und so ist das ein Auf und ein Ab, bis man schließlich erstickte, weil man keine Kraft mehr hatte, sich aufzurichten. Niemand am Kreuz verblutete, Menschen sind erstickt. Um diesen Prozess zu beschleunigen, hat man oft die Beine gebrochen, geschah ja bei den zwei Verbrechern neben Jesus, damit sie sich nicht mehr aufrichten konnten, und dann war es nur noch eine Sache von Minuten, bis sie erstickt sind. Jesus hingegen ist vorher schon gestorben. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Ja, wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus starb für uns. Für mich, für dich. Ich finde es immer wieder ganz eindrücklich, mir das ganz konkret vor Augen zu malen, wie Jesus da am Kreuz gestorben ist für mich. Stell mir so vor, wie Jesus seine Hände durchbohren ließ. Hände, die nie gesündigt haben. Mit seinen Händen hat Jesus geheilt, geholfen, gedient, Wunder getan. Diese sündlosen Hände wurden durchbohren. Ich denke so an meine Hände, ich denke an unsere Hände. Also man kann schon von klein auf mit den Händen sündigen. Der andere einem nicht passt. Oder man kann die Zeichnung verkrabbeln. So. Oder eines unserer Kinder hat auch schon mal geschrieben, hey du kleiner Stinker. Also mit den Händen kann man so viele Dinge machen. Dann in der Schule schreibt man ab, später füllt man die Steuererklärung falsch aus, ist man dann noch älter, kann man noch die Faust im Sack machen und so weiter und so fort. Mit unseren Händen können wir Zeit unseres Lebens sündigen. Jesus ließ sich seine Füße durchbohren. Mit diesen Füßen ging Jesus zu den Menschen, die damals der Abschaum der Gesellschaft waren. Menschen, die keine Liebe spürten von anderen Menschen. Diesen Menschen die Liebe zu bringen. Oder Jesus ging zu Prostituierten, um ihnen wahre Liebe zu bringen. Prostituierte waren damals oft Menschen, Frauen, die wurden von ihren Männern verstoßen oder sie wurden vergewaltigt oder jedenfalls konnten sie nicht mehr richtig heiraten. Damals, in der damaligen Zeit, hatten keine Ausbildung und um irgendwie zu überleben, wurden sie in die Prostitution getrieben. Verachtete Menschen, zu diesen Menschen ging Jesus, hat sie angenommen. Oder ich denke an Zöllner, das waren Feinde, weil die haben mit dem verfeindeten Rom gemeinsame Sache gemacht und wir wissen bis heute, der Freund meines Feindes ist mein Feind. Darum, Zöllner, zu diesen Menschen ging Jesus. Oder auch zu den Unreinen, zu den Aussätzigen. Die mussten schreien damals, unrein, unrein. Man durfte ihnen nicht zu nahe kommen. Nicht ein Meter Distanz, nicht zwei Meter Distanz, 50 Meter. Und ich habe gelesen, bei ungünstigem Wind sogar 100 Meter Distanz mussten die halten zu den nächsten Menschen. Sie mussten leben außerhalb der Stadt, für sich alleine. Und jetzt lesen wir so oft in der Bibel von Aussätzigen. Und Jesus ging zu ihnen, hatte keine Berührungsängste. hat sie berührt, hat sie geheilt. Die Füße von Jesus haben Jesus zu den Menschen geführt, um ihnen Liebe zu zeigen. Und ich denke an unsere Füße, wie unsere Füße uns an Orte hinbringen, wo wir wissen, das sollte ich jetzt nicht sein. Dann hat man Jesus die Augen verbunden. Augen, die die Menschen mit Liebe angesehen haben. Ich glaube, Jesus hatte unter anderem deshalb so viele Menschen, die ihm nachgefolgt sind, weil Menschen seine Liebe sahen. Man hat diese Augen verbunden. Und ich denke, was wir mit unseren Augen so anschauen. Dann hat man Jesus geschlagen, unter anderem auch auf den Mund sehr wahrscheinlich. Ein Mund, der so gute Worte hatte. Die gute Botschaft gepredigt hat. In Vollmacht. Und ich denke an unseren Mund. Wie wir lügen, wie wir mit unserem Mund negativ hintenrum reden, verleumden, wie oft geflucht wird heute. Und dann hat man Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt. Und ich finde es immer wieder eindrücklich, wenn ich diese Karfreitagsgeschichte so lese und es steht, man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und ein Vers später steht, und man nahm ihm das Rohr aus der Hand, dass man ihm wie so ein Zepter, um ihn zu verlachen, so in die Hand gedrückt hat. Man nahm ihm das Zepter aus der Hand und schlug ihm mit diesem Rohr auf den Kopf. Ja, man hat wahrscheinlich vorher die Dornenkrone nicht mehr weggenommen. Unglaublich schmerzhaft. Dabei hat Jesus nie einen sündigen Gedanken gehabt. Ich denke so an unsere Köpfe, was wir so denken. All das tat Jesus für uns. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Oder wie es, ich gehe nochmal zurück, wie es in 2. Korinther 5, 21 heißt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Vor ihm, vor Gott bestehen können. Jetzt denkst du vielleicht, ja, also so wie ich lebe, kann ich ja wahrscheinlich schon vor Gott bestehen, oder? Viele Menschen, und ich kenne also die allermeisten Menschen, die ich kenne, sind wirklich sehr gute Menschen. Sehr vorbildlich. Und so viele Menschen haben so den Eindruck, wie intuitiv, irgendwie wird es dann schon reichen vor Gott. Wenn es Gott denn gibt, kann ich vor ihm ja schon bestehen. Vor allem religiöse Menschen haben wie so ein Soll-Haben-Konzept verinnerlicht. Kennt ihr vielleicht so Milchbüchli-Rechnung? Ich sollte mehr Geld haben. Soll und haben. Auf der linken Seite das Soll, die Schuld. Auf der rechten Seite das Haben, das Konto, die Erträge. Mach mal eine einfache Rechnung. Rein hypothetisch, total vereinfacht, aber stellen wir uns mal einen Menschen vor, der hat in seinem Leben schon geflucht. Gewisse Unmoral, denke an Lügen und Stehlen oder auch anderes. Dann Untreue und Lieblosigkeit, dem eigenen Ehepartner gegenüber, vielleicht den Kindern, den Mitmenschen. Auch das gewisse Sollpunkte. Zusammengefasst noch sonstiges Versagen. In meinem hypothetischen Beispiel gibt das einen Minusbetrag von 265 Punkten. Aber es gibt ja noch die andere Seite. Wir haben ja so viele gute Werke, die wir tun. Wir sind religiös aktiv, wir beten ab und zu, wir lesen in der Bibel, wir leiden, auch das muss Gott doch berücksichtigen. Wir gehen in die Kirche, Karfreitag, Ostern, Weihnachten, Hochzeiten, Abdankungen und vielleicht noch mehr. Es gibt so viele Punkte, jetzt in diesem Beispiel, das ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Mensch, den ich da genommen habe, er hat nur 225 Punkte gesammelt. Es gibt ein Minus von 40 Punkten. Vielleicht hast du auch so dieses Gefühl, so ganz knapp wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dann hat man so in der mittelalterlichen Zeit ein Konzept entwickelt, das irgendwie hilft, diesen Verlust wieder aufzuwiegen. Und das ist das Abbüßen nach dem Tod, das Fegefeuer. Oder wenn die Münze in die Klasse kommt, springet, die Seele in den Himmel springet, so kannst du schneller in den Himmel, musst einfach genügend Spenden vorher oder du musst Spenden für deine Mitmenschen, für deine Verwandten. Und dann gibt es zum Glück noch die Heiligen und den Thesaurus der Heiligen, den Schatz der Heiligen. Die haben überschüssig gute Werke getan und da kann ich dann Anteil haben, wenn ich ein bisschen Geld gebe. Das ist die mittelalterliche Lehre. Ist allerdings überhaupt nicht in der Bibel zu finden. Die Bibel kennt keine Pluspunkte. Die Bibel sagt nicht, wenn du so, dann kannst du es mit positiven Taten wieder irgendwie neutralisieren. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, um das zu verdeutlichen. War vor vielen, vielen Jahren, ich war zum ersten Mal IG-Hauptleiter hier in dieser Gemeinde. Wir haben das IG-Team zu uns nach Hause eingeladen. Meine Frau und ich haben beim Mittagessen, wir hatten noch keine Kinder, haben wir gemeinsam besprochen, was wir zum Nacht kochen könnten. Die Idee war Omelette. Ich habe ihr dann gesagt, du weißt aber, in unserem Kühlschrank hat es ein Ei, das meine ich, das ist schon ein bisschen älter. Am Abend hat sie dann begonnen, Omelette zu machen, oder? Was nimmt man da? Ihr wisst es, unter anderem Eier. Erste Ei, zweites Ei, drittes Ei. Das vierte Ei, es war wirklich schon faul. Es hat so fürchterlich nach Schwefel gestunken. Und zack, schon draussen. Oh, so schade um die drei guten Eier. Aber ich habe ja noch 7 gute Eier und das nächste, das vierte, das fünfte, das 10 gute Eier, dann die Omelette gemacht. Es hat, konnte es nicht essen. Gut, die Geschichte ist erfunden. Fast erfunden. Wir hatten das IG-Team, wir hatten Omelette, wir hatten ein altes Ei, wir haben es vorsorglich entsorgt. Weil wir wissen, ein schlechtes Ei kann man nicht mit 10 guten Eiern neutralisieren. Aber in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf den Moment, wo wir vielleicht mal vor Gott stehen, diesen Moment, in Bezug auf das denken wir, dass wir mit guten Taten die schlechten neutralisieren können. Aber dieses Konzept macht absolut keinen Sinn, nicht mal in dieser Welt. Stellt euch vor, ich fahre mal ausnahmsweise zu schnell Auto. Ja, meine Frau lacht, das ausnahmsweise war vielleicht übertrieben. Ich fahre mal wieder zu schnell, aber diesmal wirklich zu schnell, so wie ich es noch nie getan habe, in der 30er-Zone. Ich fahre 120. Und ich komme vor Gericht und ich sage dem Richter, aber Herr Richter, ich bin Pfarrer und ich musste in die Kirche gehen. Rechtzeitig dort sein. Ja, bringt nichts, oder? Bringt nichts, du kannst... Nein. Der Bibel heißt es in Galater 2, Vers 16, dass alles nur Gnade ist. Wisst ihr, auf der Habenseite können wir Gott gegenüber nichts aufweisen. Das biblische Prinzip, das biblische Konzept ist totale Vergebung. Alle Punkte, egal wie viel, und wir stehen vollkommen gerecht vor Gott, weil Galater 2,16. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Alles nur Gnade. Gratia. Gratis. Gnade. Warum musste Jesus sterben? Denken wir nochmal an die Ausgangslage. Jesus musste sterben, um die Gemeinschaft, die mit Gott zerbrochen ist, wiederherzustellen. Jesus ist auferstanden vom Tod, um den Tod zu besiegen und damit wir gerecht vor Gott sein können. Nicht Sünder, sondern Gerechte, Heilige. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was steht da? Wenn wir unsere Sünden bekennen, homologeo, offenlegen. Ich meine, was hier steht, ist unglaublich. Hier steht, wenn wir Gott das sagen, was er sowieso schon weiß, dann vergibt uns Gott und behandelt unsere Sünde so, dass er es gar nicht mehr weiß. Wow, mindblowing, oder? Wenn ich Gott sage, was er sowieso schon weiß, all meine Schuld, dann schmeißt Gott meine Sünde ins tiefste Meer, so weit weg, wie es irgendwie geht, und sagt, und ich will nie mehr an deine Sünden denken. Das ist das, was Gott uns anbietet. Warum? Weil Jesus am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat, weil er die Strafe schon getragen hat, weil keine Schuld mehr da ist. Ich darf Jesus im Glauben als Herrn annehmen, werde so zu einem Kind Gottes. Und wenn das in meinem Leben geschehen ist, wenn mir meine Sünden vergeben wurden, wenn ich Jesus von ganzem Herzen nachfolgen möchte, dann verheißt uns die Bibel in einem nächsten Akt, wir haben jetzt Schöpfung, Sündenfall, Kreuzigung, und in einem nächsten Akt verheißt die Bibel uns vollkommene Freude und vollständige Heilung. Das, was die Bibel uns verheißt. Wenn ich Jesus nachfolge, dann bekomme ich vollkommene Freude und vollständige Heilung. Allerdings noch nicht jetzt. Jetzt sind wir noch nicht in der ewigen Herrlichkeit. Das ist dann der allerletzte Akt, der in der Bibel beschrieben wird. Jetzt noch nicht und doch schon jetzt. Jetzt noch nicht, aber jetzt schon. Jetzt schon. Als Vorwegnahme der Zukunft, des Zukünftigen. Wir dürfen jetzt schon in diesem Leben unglaubliche Freude erleben. Vielleicht kennst du so Momente, da spricht alles dagegen, Freude zu haben. Und du empfindest diese tiefste Freude jetzt schon, übernatürlich, jetzt schon. Auch jetzt schon ist es möglich, dass Gott heilt. Von Schmerz, von Krankheit, von Sucht, was auch immer. Wenn Gott dich jetzt schon heilt, ist das eine Vorwegnahme des Zukünftigen. Eigentlich gehört das noch nicht in die jetzige Zeit, Heilung, vollkommene Freude. Aber weil mit Jesus das Reich Gottes schon angebrochen ist, kann es jetzt schon passieren. Jetzt schon kann Gott dich heilen. Jetzt schon kann Gott dir helfen, dir Freude schenken. Jetzt schon kannst du Großartiges mit Gott erleben. Wunderbares, Krasses, Heftiges. Jetzt schon. Jesus spricht zu dir, zu uns allen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Jesus lädt uns ein. Kommt her zu mir. Es war am 21. Juli 2001, irgendwo in einem Wald, in den Bündner Bergen. Wir hörten die Botschaft von Jesus und dann die Einladung. Es gab einen sogenannten Seed Call. Wer sein Leben Jesus geben wollte, durfte einfach sitzen bleiben. Ich bin christlich aufgewachsen, ich habe mein Leben vorher schon mal Jesus gegeben. Ich saß da und dachte, wow, ich war zu stolz. Ich bin dann sitzen geblieben trotzdem und habe dann so gesagt, ich bleibe sitzen für die anderen, um für sie zu beten. In der Bibel zu lesen. Haben mir dann gesagt, okay, geh ein bisschen in den Wald raus. Bin da ein paar Meter weggelaufen, habe gebetet, glaube ich, kurz Bibel gelesen, aber ich habe gewusst, Gott meint mich. Und an diesem Abend habe ich mein Leben dann ganz Jesus gegeben. Ganz. Meine Sünden ihm bekannt, ihn als meinen Herrn angenommen. Ich möchte dich heute Morgen auch einladen. Komm zu Jesus. Vielleicht ein allererstes Mal. Aber vielleicht bist du auch da und sagst, ja, ich habe nicht mehr ganze Sachen mit Jesus gemacht in letzter Zeit. Vielleicht gab es in deinem Leben so Halbheiten. Weißt genau, eigentlich so wie ich da lebe, das passt überhaupt nicht zu dem ich mich am Sonntagmorgen gebe. Vielleicht sagst du auch, Jesus, du darfst mein ganzes Leben haben, nur nicht. Lade dich heute ein, dein Leben ganz Jesus hinzugeben. Warum musste Jesus sterben? Für mich und wegen mir. Er hat für mich das Kreuz ertragen, dass ich ewig leben darf. Wir werden jetzt ein Lied singen und hören. Ich darf die Band bitten, nach oben zu kommen. Und ich möchte dir während dieses Liedes eine Frage mitgeben. Möchtest du heute zu Jesus kommen? Dich ihm ganz hingeben? Ich möchte beten. Jesus, wir haben heute Karfreitag und wir feiern das schon bald 2000 Jahre. Dass du für uns gelebt hast und für uns gestorben bist. Und Jesus, ich danke dir, dass wenn ich diese Botschaft verkündige, mir bewusst wird, dass du für meine Schuld bezahlt hast und ich gerecht sein darf, vor dir bestehen kann, großer Gott. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für alle diejenigen, die mir zugehört haben, dass du durch die Reihe gehst, dass du jedem wie vor jedem hinstehst und sagst, ich habe dich unendlich fest lieb. Schau mal zum Kreuz, so fest lieb habe ich dich. Jesus, ich würde mir so wünschen, dass Menschen das auch erleben, was ich damals erlebt habe. Diese Sündenvergebung, diese Annahme als Kind Gottes, das hat mein Leben so verändert. Wenn wir jetzt dieses Lied singen, Jesus, bitte ich dich, dass du ganz konkret zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst. Amen.